Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Winfried Neidinger, ich spreche über das neue Buch Architektur in Deutschland im 20. Jahrhundert unter Titel Geschichte, Gesellschaft, Funktionen. Der Ansatz der Arbeit ist es, Architektur und Städtebau im 20. Jahrhundert im Zusammenhang der gesellschaftlichen, politischen, technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen darzustellen. Bauten sind ja zumeist einzelne individuelle künstlerische Gestaltungen, aber im Gegensatz zu bildender Kunst, zu Musik oder Literatur, basiert Architektur eben auch auf rechtlichen Vorschriften, auf Ordnungen, auf Gesetzen. Das gibt es in den anderen Kunstgattungen nicht. Die Architektur besteht auf Vorgaben des Bauherrn, auf Vorgaben zum Rahmenprogramm oder zur Finanzierung, auf behördlichen Kontrollen von Konstruktion und Sicherheit sowie auf den durch Material und Technik vorgegebenen Grenzen. Also eine Betrachtung von Bauten ohne Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen verbleibt deshalb buchstäblich an der Oberfläche nur. Es ging mir deshalb nicht um eine Folge von wie auch immer bedeutenden Gebäuden und deren Architekten, sondern um eine integrale Untersuchung und Darstellung der wichtigsten Ideen, Kräfte, Prozesse des Baugeschehens, aus denen dann heraus die architektonischen und städtebaulichen Gestaltungen entstehen. Einzelne Bauten, Positionen, Personen werden nur so als hervorgehobene Beispiele für solche Themen, Maßgaben und Bauprozesse ausgewählt. Es ist also eigentlich eine Art politischer Geschichte der Architektur, eine Wirtschaftsgeschichte der Architektur, eine Gesellschaftsgeschichte der Architektur, eine Geschichte der Technik der Architektur, alles integral zusammen, um die Kräfte zu verstehen, aus denen heraus Bauten dann entstehen. Das ist der Ansatz. Und da sich diese politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vorgaben je nach Epoche und politischem System auch ändern, ist das Buch eben nach den politischen Epochen gegliedert. Im Kaiserreich gibt es eine ganz andere politische Gesetzgebung eben als in der Weimarer Republik oder in der NS-Zeit. Deswegen also diese letztlich fünf Kapitel, die Abfolge von Kaiserreich, Weimarer Republik, NS-Zeit, die Zwischenkriegszeit und dann das geteilte Deutschland. Und innerhalb dieser Epochen werden dann die jeweils wichtigsten Themen behandelt. Soweit die Struktur des Ganzen.
Willkommen bei einer neuen Folge der Histothek, einem Unterbereich unserer Reihe Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Winfried Neidinger. Er war Professor für Architekturgeschichte an der TU München und ist Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Heute ist er als Autor in der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung und dem Verlag C.H. Beck hier, deren bisher 32 Bände wir unter dem Namen Histothek vorstellen. Das Buch, über das wir sprechen, trägt den Titel Architektur in Deutschland im 20. Jahrhundert, Geschichte, Gesellschaft, Funktionen. Ich freue mich sehr darauf, was wir über das Thema, unseren Gast, sein Buch und seine wissenschaftliche Arbeit erfahren werden. Ich begrüße Sie wirklich sehr herzlich, lieber Herr Neidinger, ebenso wie unser Publikum überall, wo es diese Sendung hören kann. Schön, dass Sie heute zu uns in die Sendung gekommen sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Architektur geht uns alle an und natürlich gebe ich das auch den Zuhörern nochmal weiter. Es hat mehr mit uns zu tun, als man immer so auf Anhieb denkt. Worüber haben Sie sich seit Anfang des Jahres besonders gefreut?
Nicht unbedingt über Architektur, aber ganz generell natürlich schon über eine gewisse Rezeption auch dieses Buches, an dem ich ja sehr lange gearbeitet habe. Mhm. Das ist ja immer auch eine gewisse Befriedigung, wenn so ein dickes Buch dann auf dem Tisch liegt.
Das ist sicherlich richtig. Es ist viel Arbeit immer und es ist ja wie so ein Kind, was man auf die Welt gebracht hat.
Ja,
ja, da geht einem das Herz auf. Das kenne ich auch. Rezensionen, wenn sie einem entsprechen oder zumindest gut ausfallen, das ist immer eine schöne Sache. Gibt es derzeit ein Wort, über das Sie sich besonders ärgern? Oder ein Modewort, das Ihnen auf den Nerven geht?
Es ärgert einen momentan viel in der Politik, die gesamte Entwicklung. Dass Kriege immer weitergehen.
Mhm.
Ich bin ja ein Jahrgang, der letzte Kriegsjahrgang bin ich geboren und bin eigentlich ja im Kalten Krieg aufgewachsen, in dieser ständigen Konfrontation zwischen Ost und West, die ja auch gerade im geteilten Deutschland kulminierte. Und ich habe es als ein ganz besonderes Erlebnis empfunden, als 1989 diese Konfrontation zusammenbrach, als dann das Schengener Abkommen kam, als man glaubte, wir leben jetzt dann in einer friedlichen, besseren Welt, Atomwaffenabbau. Und in der letzten Zeit hat sich das oder beginnt sich das ja leider umzukehren. Das finde ich, ist schon etwas Belastendes.
Das ist es auf jeden Fall. Da haben Sie recht. Es war ja mal das geflügelte Wort, das Ende der Geschichte, wenn ich mich recht erinnere. Und es gab ja nichts Falscheres letztendlich als diesen Ausspruch. Was mir aufgefallen ist, und ich habe eine bestimmte Affinität zu Finnland, Sie wissen, was jetzt kommt, nämlich Sie haben einen Preis bekommen oder Ritterkreuz erster Klasse des Ordens der Weißen Rose der Republik Finnland. Was ist das? Wie kommt man dazu? Und klären Sie uns auf.
Ja, es hat sich über verschiedene Umwege ergeben, dass ich glaube 1994 Mitbegründer einer Alvar-Aalto-Gesellschaft für die deutschsprachigen Länder wurde. Alvar Aalto ist der bedeutendste moderne Architekt, der große finnische Baumeister. Und von Finnland aus kam die Initiative, hier das Andenken Alvar Aaltos zu fördern. Und dann hat sich so eine Gesellschaft gegründet und wurde da zuerst zweiter Vorsitzender, als der eine dann starb. Seit 2005 bin ich Vorsitzender dieser Alvar Aalto-Gesellschaft und wir versuchen, dessen Werk, aber auch generell finnische Kultur zu vermitteln. Dazu geben wir Bulletins heraus, machen auch Publikationen, organisieren auch Reisen. Und für diese Bemühungen habe ich diesen von Ihnen genannten Orden von der Republik Finnland erhalten, der sehr schön klingt.
Ja, der klingt also sehr schön, aber ich hätte Finnland mit allen möglichen in Verbindung gebracht, aber nicht mit Ritter tatsächlich.
Den Namen des Ordens kann ich ja nicht. Er heißt ja aber auch der Weißen Rose, das ist ja auch sehr schön.
Es ist durchaus, also es fiel mir sofort auf und ich habe früher viel mit Finnland zu tun gehabt, deswegen reagiere ich bei Finnland immer sehr aufmerksam.
Ritter sind ja nur die verschiedenen Stufen bei Orten, das geht ja dann so weiter auf, Kommandeur und so fort.
Ja, genau, also es ist auf jeden Fall ein schöner Titel.
Danke.
Sie sind schon seit 2019 Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Was tut man da als Präsident dieser Akademie?
Nun, Akademien der Schönen Künste im Gegensatz zu Akademien der Bildenden Künste. Dort werden ja Künstler ausgebildet. Akademie der Schönen Künste ist eigentlich eine Künstlersozietät, eine Vereinigung, wie es in der Verordnung heißt, von namhaften Persönlichkeiten aus dem künstlerischen Leben, die dort die künstlerische Entwicklung beobachten, und auch vermitteln sollen an eine Öffentlichkeit, die Kunst und Kultur fördern sollen. Dafür sind in dieser Bayerischen Akademie der Schönen Künste etwa 200 Künstler aus diesen verschiedenen Bereichen, von der bildenden Kunst, Musik, Literatur bis zu Film und Medien darstellende Kunst vereinigt. Und diese einzelnen Abteilungen organisieren ein unterschiedliches Programm, das sich immer auch an eine interessierte Öffentlichkeit vermittelt. Aber die Akademie vergibt auch eine ganze Reihe hochkarätiger Preise, den Thomas-Mann-Preis, den Binek-Preis, Außenstein-Ehrung und anderes, um damit Kunstförderung und auch Kunstwürdigung zu betreiben. Also es ist eine Vereinigung, die hier 1948 gegründet worden ist, zur Pflege und Förderung der Kunst. Und dafür treffen wir uns.
Es ist sicherlich sehr spannend. Und Sie halten den ganzen Laden zusammen, sozusagen, als Präsident?
Nun ja, diese 5 Abteilungen haben jeweils einen Direktor. In jeder Abteilung sind zwischen 30 und 40 Mitglieder. Und die sind natürlich, wie das bei Künstlern der Fall ist, vollkommen unabhängig, auch völlig konträr. Da gibt es natürlich ab und zu Streitereien, aber das gehört geradezu zum Wesen einer Akademie. Wenn man eine Akademie definieren wollte, dann müsste man an allererster Stelle sagen, Akademie ist ein Ort der Freiheit. Die Akademie ist der Ort des freien Gesprächs. Wir haben überhaupt keinerlei Verpflichtungen, es gibt keinerlei Einwirkung auf uns. Und es kann dort wirklich völlig unabhängig alles ganz offen diskutiert werden. Und in den besten Fällen sind auch die Vorträge in der Akademie eben dann wirklich ganz kontroverse Diskussionen über wichtige Themen von Kunst und Kultur.
Wie finanziert sich das?
Die Akademie hält eine Grundfinanzierung über die bayerische Regierung. Da steht also im Ministerium, aber ohne dass eine Einflussnahme, ist keinerlei Einflussnahme. Und wir haben einen großen Sponsor, Friedrich Bauer Stiftung, der uns finanziell großzügig unterstützt, sodass wir da unsere Veranstaltungen organisieren können.
Wunderbar, vielen Dank. Welches Gebäude weltweit gesehen ist für Sie das Schönste?
Also, ich kann es nicht auf ein Gebäude reduzieren, aber ich kann sagen, dass ein Gebäude mich ganz besonders beeinflusst hat, auch wo vielleicht sogar entscheidend war, dass ich dann Architektur studiert habe. Und das ist die Kapelle von Le Corbusier in Rochon, Notre-Dame-du-Haut, ein wunderbares Bauwerk, das er dort bis 1955 errichtet hat. Das ist eigentlich ein Raumwunder und Raumerlebnis, das mir zum ersten Mal über meinen Vater auch nahegebracht wurde. Der war nämlich damals schon kurz nach der Eröffnung dort, hat dann davon berichtet. Und ich bin dann als, glaube ich, 16-Jähriger dort hingefahren, mich tief beeindruckt. Und das hat mich zumindest dann auch bestärkt, Architektur zu studieren. Mhm. Es gibt andere Erlebnisse, die sehr stark mit dem Raum zu tun haben. Also ich war mal in Mexiko, dort habe ich am Monte Albán diese Tempelanlage besichtigt, dass die so mitten auf einem Felsplateau sich befindet, rund umgeben von Gebirgszügen. Das ist so eine ganz großartiges Architektur und Szenerie, sowas prägt sich ein. Da gibt es so eine Reihe von Eindrücken, ich kann das nicht auf eines reduzieren. Auch die chinesische Mauer, als ich die mal besichtigt habe, das ist unglaublich beeindruckend. Mhm. Nicht da bei Peking, wo die Millionen Besucher sind, aber wenn Sie mal weiter außerhalb auf zur chinesischen Mauer gehen und Sie sehen dann, wie sich so diese Mauer einfach auf dem Bergrücken entlang zieht, kilometerweis, eine unglaublich beeindruckende Konstruktion.
Die Landschaft ist ja dort auch entsprechend. Also das ist ja, das ist Wahnsinn, was da gemacht worden. Das kenne ich an der Stelle auch. Wenigstens von eins von dreien kannte ich auch.
Gut.
Insofern ist das nicht schlecht. Und wenn ich jetzt weniger kindlich frage, aber welcher Architekt, lebend oder schon verstorben, hat Sie am meisten beeindruckt?
Nun, das ist sicher Le Corbusier. Ja. Also als ich meine Professur bekommen habe, 1986, habe ich meine erste Vorlesung ein Semester lang nur über Le Corbusier gelesen. Habe das, seine Bauten, die ich zum Teil schon kannte, aber noch einmal alle besichtigt, studiert, mich da eingearbeitet und habe eigentlich das kontinuierlich auch weiterverfolgt. Er ist eine durchaus schwierige Persönlichkeit, politisch manchmal durchaus höchst problematisch, aber als Gestalter von Bauten, nicht als Städtebauer, aber als Gestalter von Bauwerken, einfach großartig. Kein anderer Architekt hat derartige Räume geschaffen wie er.
Wir sind ja, die wir zuhören, Laien auf dem Gebiet. Können Sie uns irgendwie vermitteln, was da so Besonderes ist, was diese Räume auszeichnet, damit wir uns ein bisschen eine Vorstellung machen können?
Naja, also zum Beispiel diese benannte Kapelle in Rochon. Es ist eine Wallfahrtskapelle. Dort pilgert man also hinauf einen Berg und dort ist eine Marienkapelle, Notre Dame du Haut auf der Höhe, mit einer Marienfigur. Und er hat hier eine Art Arche geschaffen mit einem großen Betondach. Man steht fast, kann es eigentlich von verschiedenen Seiten her beschreiben. Eine ist eine Arche. Das andere ist auch, dass hier sich nach den verschiedenen Himmelsrichtungen mit den Türmen orientiert und man tritt dann ein in einen Raum, relativ dunklen Raum. Das Betondach ist nur leicht angehoben, sodass rundum ein Lichtschlitz einfällt. Dieses schwere Dach scheint zu schweben. Der Boden fällt nach unten ab und man blickt dann auf diese Wand, in der einzelne Löcher sich befinden, sodass das wie ein Sterneneindruck ist. Und da befindet sich dann diese Marienfigur. Und die seitliche Wand ist bis zu einem halben Meter dick, verjüngt sich dann nach oben. Und dort sind Glasfenster farbig eingesetzt, die er selber auch noch mit Schriftzügen versehen hat, sodass, wenn man eintritt, wird man von diesem Licht überflutet und es entsteht eine unglaubliche Wirkung auf den Besucher, gar nicht so sehr vielleicht nur sakral, sondern man wird einfach von diesem Raum erfasst wie selten woanders.
Also ich kann mich erinnern, als ich 14 Jahre alt war, hat mich sehr beeindruckt der Petersdom. Als wir da reingingen, da weiß ich noch, da habe ich so gedacht, was ist das denn für ein Riesending? Und wissen Sie, was mich da am meisten beeindruckt hat? Auf dem Boden sind die Höhen der verschiedenen Kirchen dargestellt. Werden Sie wahrscheinlich auch wissen, wenn man das, dann kann man, je weiter man sozusagen nach vorne kommt, desto kleiner werden die Kirchen, die abgebildet sind. Also mit anderen Worten, der Kölner Dom, der wäre so lang und das passt alles noch der Länge nach in diesen Petersdom rein. Und das konnte ich mir als Kind überhaupt nicht vorstellen, dass so etwas so groß sein kann. Das hat mich, wenn Sie so wollen, als erstes architektonisches Element mal sehr beeindruckt, die schiere Größe.
Ja, aber das ist eben natürlich eine klassische Architektur, die auf Beeindruckung, fast Überwältigung hin angelegt ist. Und diese Art von Architektur entspricht mir nicht ganz so sehr. Also mir gefällt lieber eine Architektur, die einen Menschen auch befreit. Da haben wir hier in München ein großartiges Beispiel. Die olympischen Anlagen, diese leichten Zeltkonstruktionen, die auch Frei Otto entwickelt hat, das ist etwas, was mir als Architektur da mehr entspricht.
Sie haben ja selber schon in den einleitenden Worten davon gesprochen, wie Sie Ihr Buch gegliedert haben. Also es ist ja nicht so, dass es nach Architekturepochen, welcher Art auch immer, gegliedert ist, sondern es sind ja Daten, geschichtliche Daten letztendlich, Weimarer Republik oder Ende des Kaiserreichs, fast auch einen Tag genau könnte man das ja machen. Die hatten Sie gleich die Idee, es muss sich so aufteilen. Und ich meine, die Architektur X hat ja nicht an dem Tag aufgehört und am Eingang begonnen. Das gibt es sowieso nicht, das weiß ich wohl. Aber wie haben Sie das gemacht im Sinne von sich da eingepasst mit Ihren architektonischen Ideen oder mit den Interpretationen, die Sie haben?
Naja, das ist dieser andere Ansatz, wie ich an Architektur herangehe. Sie können natürlich Architektur darstellen als eine Folge von Bauwerken. Können Sie der Reihe nach so durch die Zeit und die Geschichte gehen. Sie können auch Architektur darstellen als Folge von Bauten berühmter Architekten. Das gibt es viele architektonische. Sie können Architektur stilistisch darstellen. Und dann die Architekturgeschichten, die das behandeln, von der Romanik über die Gotik und so weiter. Da gehen Sie natürlich über Zeiten und Epochen dann auch zum Teil hinweg. Aber mich hat interessiert, wie Formen entstehen, unter welchen Bedingungen. Und die Bedingungen von Architektur sind eben Baugesetze, sind Besitzverhältnisse, sind die Fragen der Finanzierung und sind die Baukonjunkturen. Und wenn Sie also versuchen zu verstehen, warum eine Architektur im Kaiserreich, wenn da ein ganz anderes Bauen stattfindet als im Vergleich zur Weimarer Republik, muss ich eben nicht bei den Bauten beginnen, sondern bei den politischen und wirtschaftlichen Bedingungen. Also ein Beispiel: Wohnungsbau. Im Kaiserreich, beginne ja in, etwa um 1890, gibt es nahezu keinen staatlichen Wohnungsbau. Der Staat kümmert sich nicht darum. Das liegt vollständig mehr oder weniger bei privaten Investoren, würden wir heute sagen. Dann gibt es die Änderung mit der Weimarer Republik. Es kommt eine komplett neue Verfassung, die sich zum Ziel setzt, hier Sozialleistungen für die Bürger zu erbringen. Und der Staat investiert zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte im Wohnungsbau. Er finanziert das dadurch, dass er den Hausbesitzern Steuern auferlegt. Die haben durch die Inflation gewonnen, denn der Hausbesitz ist ihnen geblieben. Das wird nun zum Teil als Steuer abgezogen und der Staat nimmt diese Steuer, um damit Sozialwohnungen zu schaffen, soziale Siedlungen zu schaffen. So etwas gibt es vorher nicht. Das können Sie also nur, wenn Sie also die schönen, großartigen sozialen Siedlungen der 1920er Jahre, wie die Hufeisensiedlung beispielsweise in Berlin oder Siedlung Legin, auch in München gibt es einige, wenn man verstehen will, wie kommen die auf einmal zustande, Warum gibt es das nicht vorher? Warum gibt es auch das in dieser Form dann nicht nachher? Dann muss man zuerst mal sehen, das ist eine politische Entscheidung, eine bestimmte Form der Gesetzgebung und dann der Finanzierung. Also wenn ich diese Wirkkräfte verstehen will, die dann zu dieser Bauform führen, dann muss ich das vom politischen System und vom Wirtschaftssystem her untersuchen. In der NS-Zeit ist es vollkommen anders. Da wird das Geld wieder abgezogen. Dort gibt es keinen sozialen Wohnungsbau mehr. Das gesamte Geld geht in der NS-Zeit in die Rüstung. Und es kommen wieder die privaten Investoren. In der Nachkriegszeit, in der ersten Nachkriegszeit, versucht die Bundesrepublik für diese fast 12 Millionen Flüchtlinge und auch für die Ausgebombten mit steuerlicher Unterstützung Wohnraum zu schaffen. Es wird das erste Wohnungsbaugesetz 1950 verabschiedet, das hier wieder auf sozialen Wohnungsbau hinzielt. Es wird also über Hypotheken und insbesondere über steuerliche Abschreibung wird der Wohnungsbau finanziert. Das heißt, wer Geld in Wohnungsbau steckt, kann das steuerlich absetzen, kann es wieder weiterbringen. Das ist eine ganz bestimmte Form, wie der Staat Sozialleistung bringt. Und dann ändert sich das allmählich und 1990 zieht sich der Staat nahezu vollständig aus dem sozialen Wohnungsbau und aus dem genossenschaftlichen Wohnungsbau zurück. Es wird abgeschafft und wenn wir heute eine solche Wohnungsmisere haben, dann liegt es daran, dass genau der soziale Wohnungsbau, der genossenschaftliche Wohnungsbau um 1990 abgeschafft worden ist. Also wenn ich verstehen will, wie hier gebaut wird, warum bestimmte Formen des Bauens entstehen, muss ich mich um die Gesetzgebung kümmern, muss mich um die Wirtschaftslage kümmern, muss mich um die Zielsetzungen kümmern. Dann kann ich das nachvollziehen. Das ist der Ansatz dieses Buches.
Das heißt, wenn man es anders ausdrücken möchte, Sie suchen den jeweiligen Treiber für diese Stadt, also wie den Architekturtreiber, wenn Sie so wollen.
Wenn Sie unter Treiber die Kräfte verstehen, hier dazu führen oder auch das die Gründe, dann geht es genau darum. Wir können es auch klassisch formulieren. Also der berühmte Spruch aus der Erkenntnistheorie, causas rerum cognoscere, ich muss die Gründe erkennen, warum etwas so und so geschaffen wird. Und die versuche ich aufzuzeigen. Und die liegen in der Politik, in gesellschaftlichen Zielsetzungen, in der Finanzierung, aber natürlich auch in Moden, in künstlerischen Interessen. Und das Ganze wirkt dann zusammen.
Sie haben jetzt einen Schwerpunkt darauf gelegt, warum gebaut wird und noch weniger, wie gebaut wird und was genau gebaut wird. Logisch, da kommen wir ja noch hin. Aber deswegen, Sie haben auch einen Vergleich gemacht, die Bundesrepublik und die DDR gegenübergestellt in Ihrem Buch jeweils.
Nun, Wohnungsbau war eine ganz essentielle Aufgabe, sowohl in der Bundesrepublik wie in der DDR. Deutschland war ja
kaputt.
Stark zerstört. Ja. Es gab die Vertriebenen und es gab einen enormen Wohnungsmangel. Aber die Lösung dieses Wohnungsproblems ist eben in den beiden Staaten ganz unterschiedlich erfolgt. Im Westen, also in der Bundesrepublik, im Sinne letztlich eines kapitalistischen Baumarktes, es folgte ganz stark über Privatwirtschaft, die aber, damit sie angekurbelt wurde vom Staat, zumindest in den 50er Jahren, solange der große Wohnungsbaumangel war, finanziell unterstützt wurde. Das meinte ich vorhin durch bestimmte Steuervergünstigungen und so weiter. Aber es war ein letztlich weitgehend privatwirtschaftlicher Betrieb, aber auch mit staatlicher Invention, mit sozialem Wohnungsbau. In der DDR ist Wohnungsbau, überhaupt das ganze Bauwesen, zunehmend staatlich kontrolliert worden. Es ist bereits 1950 kamen Direktiven auch aus Moskau, wie in den einzelnen Satellitenstaaten Moskaus auch zu bauen ist, im Sinne einer nationalen Bautradition. Da wurde also auch die Bauform vorgegeben. Man sollte also eine sozialistische, egalitäre Gesellschaft schaffen. Dafür gab es dann verschiedene Wettbewerbe, wie soll das aussehen. Und dann gibt es in der DDR, aber im gesamten Ostblock, mit dem Tod von Stalin eine komplette Wende. Bis dahin hat man noch versucht, eine Verbindung zur Tradition herzustellen. Es gab diese Spaltung, man hat gesagt, im Westen, die haben überhaupt keine Kultur, die sind völlig von den Amerikanern internationalisiert worden. Das Deutschtum, das deutsche Bauen ist dort verloren gegangen. Wir im Osten, wir haben die Kultur, wir bauen eine deutsche Tradition weiter auf. So wurde das bis etwa 1953, 1954 vertreten. Dann kommt eine vollständige Wende. Khrushchev verkündet, dass hier das Ganze viel zu teuer ist, dieses traditionelle Bauen. Man muss industrialisieren. Man will den Westen auf dem Gebiet der Industrialisierung auch überholen. Was dann auch Ulbricht verkündet. Und dann beginnt man mit Plattenbau, und zwar staatlich gesteuert. Man reduziert komplett, das kann man ja bei Verordnung machen, den privaten Wohnungsbau. Das findet praktisch nicht mehr statt. Es gibt ja auch kaum mehr freie Architekten. Es wird auf Großplattenbau gesetzt. Es werden riesige Fabrikanlagen staatlich organisiert und dann werden Plattensiedlungen errichtet. Einheitlich sozialistische Bebauung. Das ist das große Ziel. Es soll eine totale Befriedigung und auch Vereinheitlichung entstehen. Im Westen eine ganz andere Richtung, denn hier wird Architektur natürlich individuell für auch den kapitalistischen Markt geschaffen. Also eine unterschiedliche Form der Bewältigung des Wohnungsbaus, aber vom politischen System her bedingt.
Und wenn man sich das so anhört, was Sie gerade gesagt haben, dann merkt man tatsächlich das Ineinandergreifen in der Bundesrepublik oder in vielen Ländern, die ich auch kenne, habe ich zumindest den Eindruck immer gehabt, und je weiter man in Richtung Amerika geht, desto individueller wird das, der Wille, der da sozusagen hinter einem Bauwerk steht. Oder aber in Staaten, die sehr dirigistisch sind, bis hin zum Nationalsozialismus, wo dann plötzlich gar nicht mehr so wichtig ist, ob irgendeine Tradition ist oder ob irgendetwas die Menschen wollen, sondern weil ein Wille existiert. Das war auch die Frage mit dem Treiber. Also ich finde das sehr, nicht überraschend, aber erhellend, wenn man sich darüber Gedanken macht. Ich habe mich immer gefragt, warum sehen eigentlich unter Diktaturen diese großen Gebäude immer gleich aus? Eher sowas zum Beispiel. Das zählt aber darin, weil offensichtlich Einzelne, kleine Gruppen, Einzelne, die gleichen Vorstellungen haben, weil die anderen das haben. Das ist also deswegen der Treiber. Was treibt Einzelne an, was treibt Diktaturen an, was treibt aber auch freiheitliche Gesellschaften im Wesentlichen an, zu bauen, wie sie bauen?
Naja, also ich glaube, das müsste man schon relativieren, wenn Sie durch die Vorstädte in Deutschland, Frankreich, England, aber auch in den Vereinigten Staaten fahren, da sehen die Siedlungen ziemlich gleich aus. Wir haben da hier eine Unmenge an Bauten, die einfach aus wirtschaftlichen Bedingungen auf ein Minimum an formaler Qualität reduziert sind. Und das ist einfach dann der Ausstoß des kapitalistischen Marktes. Aber das Gegenstück dazu sind natürlich die Solitärbauten, die überall entstehen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen. wo auch Bauten wie eine Handschrift eines Architekten dann inszeniert werden. Das ist typischer Ausdruck einer kapitalistischen Wirtschaft, dass man Aufmerksamkeit erregen will mit seinen Bauten. Das ist in Diktaturen oder jetzt auch in der DDR dann also sehr begrenzt nur noch der Fall gewesen. Man hat zwar schon auch einzelne Bildzeichen noch geschaffen, so für staatliche Repräsentation, aber im Wesentlichen sollte dort eine Nivellierung der Bevölkerung stattfinden, eben im Plattenbau.
Verstehe. Mir fällt gerade in diesem Moment ein, wenn wir in 20 Jahren hingehen könnten und das Buch nochmal erweitern würden, nach hinten zeitlich erweitern würden, wie wäre dann denn unsere jetzige Situation in Deutschland zu beschreiben?
Nun, wir haben ja etwas, was die ganze Welt betrifft. Das ist die Klimaveränderungen und in unterschiedlicher Weise versucht man in den einzelnen Ländern darauf zu reagieren, weil sich sehr spät, aber doch jetzt ganz deutlich herauskristallisiert hat oder man einfach weiß, dass die Bauwirtschaft zwischen 40% und 50% am Klimawandel und am Ressourcenverbrauch beteiligt ist. Also die Bauwirtschaft ist ein ganz entscheidender Faktor bei der Erzeugung von CO2. Und wenn ich also hier den Klimawandel ernst nehme und dagegen angehen will, dann muss ich eigentlich global anders bauen. Und die Ansätze, die jetzt in den letzten Jahrzehnten immer stärker verfolgt werden, gehen natürlich nun dahin, dass man Gebäude eben umstrukturiert, nicht weiter abreißt, sondern dass man sie verändert, immer wieder neu nutzt, dass man auch andere Baustoffe möglichst verwendet. Es werden neue Formen des Betons entwickelt. Wir haben andere Formen der Heizung und anderes. Das ist aber ein Klimaproblem, das eigentlich global sich auswirken wird und wie weit das greifen wird und sich verändern wird, das wissen wir alle nicht.
Nee, wissen wir nicht so richtig. Also was in mir mal vor Jahren schon aufgefallen ist, ist, ich war, glaube ich, vor 18, 20 Jahren mal in Japan, in Tokio längere Zeit. Und was habe ich dort gesehen? Ich habe dort erlebt, wie Flüsterasphalt auf den Straßen verlegt wurde und wie der wirkt, nämlich wirklich enorm auf den Geräuschpegel. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja toll, dass es das gibt. Das hat mir gut gefallen. Und es gibt es bis heute zum Beispiel in der Bundesrepublik nicht, jedenfalls so gut wie nicht. Wie weit spielt technische Innovation eigentlich eine Rolle in Ihrem Buch, in den einzelnen Epochen?
Nun ja, technische Innovation spielt immer eine Rolle für das Bauwesen. Ich setze ja damit ein, dass eine Revolution geradezu im Bauen stattfindet mit der Eisenproduktion. Die ersten Gebäude entstehen eben ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, die aus Eisen, später nennen wir es Stahl, errichtet werden. Damit ist eine ganz andere Form des Bauens möglich, denn Eisen erlaubt mit einer unglaublichen Präzision hier vorzufertigen und Dinge nur zusammenzusetzen. Dann kommt ab den 1870er Jahren die Erfindung des Stahlbetons, der das gesamte Bauwesen komplett verändert, denn sie können praktisch jede Form, beliebige Form herstellen, können das zeichnen, müssen die entsprechende Schalung dazu entwerfen. Sie bringen die Armierung ein und den Beton und das Ganze ist tragfähig. So etwas hat es bislang überhaupt nicht gegeben. Es gab in der ganzen Geschichte der Menschheit immer nur zwei Formen von Materialien, die druckfest sind, die also einen Druck aushalten, oder die zugfest sind, die man ziehen kann. Und je nachdem, welche Beanspruchung war, mussten sie diese entsprechenden Materialien verwenden. Jetzt mit Stahlbeton haben sie ein Element, das druck- und zugfest ist. Sie können es beliebig formen und es hält Druck und Zug aus. Und damit entsteht eine unglaubliche Palette an neuen Formen. Und das wird dann im Laufe des 20. Jahrhunderts dann auch durchprobiert. Da gibt es dann die verschiedenen Lösungen. Wie kann man neue Kuppelkonstruktionen beispielsweise errichten? Das führe ich dann aus, die neuen großen, weit gespannten Konstruktionen. Und dann kommt eben auch das Bauen mit Seilnetzen, mit Membranen, die wieder eine ganz andere Form des Bauens ermöglichen. Also moderne Architektur ist ganz stark herausgeprägt von neuen Technologien. Und man kann eigentlich das moderne Bauen auch nur von diesen technischen Ansätzen her wirklich verstehen.
Mhm. Gerade bei modernen Bauen fällt mir ein Stichwort auch ein. Wir haben ja hier bei uns in unseren Gegenden im Wesentlichen sehr wenig geotektonische Probleme, was die Erdbebenmäßige angeht. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Es hat mich eigentlich schon immer gewundert, warum zum Beispiel Tokio und überhaupt Japan so hoch baut, obwohl sie quasi auf einem Pudding leben. Wie können Sie sich das erklären, warum das so ist, außer dem Druck, dass die Menschen irgendwo hin müssen?
Ja, das ist ja schon genügend Druck, ne? Ich meine, bei der Bevölkerungszahl in Japan und China, das ist flächenmäßig kaum mehr zu bewältigen. Und gerade auch dann innerstädtische Verdichtungen können sie eigentlich nur mit Hochbauten bewältigen. Wobei man ja sagen muss, es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, Betonhochbauten so zu errichten, dass sie Erdstößen standhalten. Die klassische Bauweise, die Holzbauweise, hat sich ja auch so entwickelt in diesen Ländern, dass sie sogar starken Erdbeben standhält, dass die eben nicht zusammenbrechen. Aber das ist etwas, was einfach auch mit Bevölkerungszahl zusammenhängt.
Weil es ist, ich bin immer sehr begeistert. Ich glaube, in Kuala Lumpur steht ein riesen Zwillingsturm, der diese riesen Kugeln oben drin hat. Ne? Ich glaube, ich war in Kuala Lumpur, ich habe mir das mal angesehen. Also das ist gigantisch.
Ja, das ist ein schweres Gegenschwingungselement, das also, wenn ein Erdstoß kommt, horizontaler Stoß, balanciert der
durch seine Massenträgheit, genau.
Und kann damit diesen Bau bewahren vom Zusammenbrechen.
Also das finde ich, fällt mir immer, bei der Architektur fällt mir das auch immer ein. Das ist begeisternd. Für mich als Naturwissenschaftler ist das begeisternd. Ja. Also insofern erklärt sich das. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf die Zeit des Nationalsozialismus. Das ist schon, ich meine, das war ja wirklich, radikaler geht es ja nimmer letztendlich, was da passiert ist. Aber da habe ich bei Ihnen gelesen, dass die Rollen der Verbände, also des BDA und des KDAI, also Kampfbund Deutscher Architekten und Ingenieure, allein der Name spricht ja schon Bände, die sind voll eingestiegen auf diesen Führerwillen. Und da, die haben wirklich viel geprägt in der Bauzeit damals, oder?
Nun ja, Nationalsozialismus ist, wenn Sie es so auf wenige Begriffe bringen wollen, unter anderem auch die sogenannte Gleichschaltung.
Ja, natürlich. Ja.
Und das betrifft nicht nur die Architekten, sondern betrifft sämtliche Organisationen, von den Gewerkschaften über auch die politischen Parteien bis eben hin zur Wissenschaft. Alles wird einer einzigen Ideologie untergeordnet. Und das passiert nun in unglaublicher Geschwindigkeit fast eigentlich alles schon 1933 weitgehend unter brutalem Druck. Und viele Organisationen werden einfach aufgelöst, kommen die Verordnungen, es wird politisch oder auch mit brachialer Gewalt durchgesetzt. Es gibt eben keine Parteien, keine Gewerkschaften mehr. Und die Verbände werden zuerst der Ideologie angepasst und dann auch eingegliedert. Es gibt die Reichskulturkammer mit den einzelnen Unterabteilungen und in der Reichskammer für die Künste werden eben dann auch die Architekten und die ganzen Künstler zusammengefasst. Die bekommen ganz klare Verordnungen und Vorgaben und haben sich hier einzupassen. Das gesamte Leben wird einfach ausgerichtet und alles, und das ist eben der entscheidende Punkt, auf Kriegswirtschaft. Und das ist das, was ich ganz ausführlich und glaube ich auch zum ersten Mal in dieser Ausführlichkeit darstelle, dass die gesamte Bauwirtschaft, und das inkludiert eben auch die ganze Architektenschaft und die Bauingenieure, ein zentraler Bestandteil dieser Kriegswirtschaft sind. Und Kriegswirtschaft heißt, es ist Bauen für Rüstung, für den Aufbau des Militärs. Wenn man sich mit Architektur im Nationalsozialismus auseinandersetzt, findet man unendlich viele Bücher, die meistens nur die Repräsentationsbauten zeigen. Da sieht man halt das Nürnberger Reichsparteitagsgelände oder hier in München das Haus der Kunst oder am Königsplatz. Das ist ein winziger, winziger Bruchteil dessen, was gebaut wurde. Die Masse des Bauens, das sind die Rüstungsanlagen und das ist die Industrie, die aufgebaut wird für den von Anfang an geplanten Krieg. Und das führe ich eben mal wirklich konsequent durch, wie auch der gesamte Industriebereich hier mit hochmodernen funktionalen Bauten für die Rüstung von der Architektenschaft entwickelt wird und entworfen wird. Und diese Formen des Bauens, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, um zu verstehen, was passiert da. Rüstungsaufbau und nichts anderes.
Deswegen habe ich das Beispiel herausgenommen, weil mir das auch aufgefallen ist. So klare Worte in der Richtung habe ich selten gelesen wie bei Ihnen. Und Sie belegen das ja auch sehr gut, dass tatsächlich auch gerade im Baubereich dann auch nie ein Feigenblatt existierte, wofür es letztendlich war. Und jedenfalls nicht auf den Ebenen, die da ein bisschen Bescheid wussten. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass Sie das oder gut, dass Sie das so deutlich machen.
Ja, das ist auch ganz wichtig, weil in der Nachkriegszeit die meisten Architekten dann erklärt haben, diese Industriebauten, die ja so ganz funktional errichtet worden sind, denn die sollten ja auch wirklich effektiv da für die Rüstung eingesetzt werden. Das sei eine Art Zuflucht der Moderne gewesen. Die ersten Bauzeitschriften, die erscheinen, da wird eben nur davon gesprochen, ja, es gab zwar diese furchtbare Repräsentationsarchitektur, aber die Moderne konnte sich praktisch gleichsam flüchten in den Industriebau und da konnte sie sich entfalten und ist mehr oder weniger damit anständig geblieben. Ja. Das ist natürlich vollkommene Fabrikation, wenn Sie so wollen, ein Selbstbetrug, denn diese Industriebauten sind ja alle für die Rüstung entwickelt worden. Das war alles, das waren die Panzerfabriken, das waren die Flugzeugfabriken, das waren die Zulieferbetriebe. Ja. All das, was so aussieht, wie wenn es auch in den 50er und 60er Jahren noch errichtet worden wäre, ist ein Teil dieser Kriegsmaschinerie, an der die Architekten voll beteiligt waren. Mhm. Und diese Legendenbildung eine von vielen Legendenbildungen in der Architektur. Mhm. Die habe ich versucht, einmal auch aufzubrechen.
Es ist aber sehr gut, dass Sie das gemacht haben. Also das hat mich, aus dem Aspekt habe ich das auch wirklich nie gesehen.
Und das kann man eben auch detailliert mit Zahlen belegen, wie eben praktisch das gesamte Geld in diese Rüstungsproduktion hineinlief. Denn es war ja von Anfang an das Ziel Hitlers und seines Regimes, eben, wie Sie es genannt haben, Lebensraum zu erobern, gewaltsam zu erobern. Und das ist dann auch ein Teil dieses Kapitels über die NS-Zeit, wie dann nach diesen ersten Eroberungen dort auch die Architekten, man muss fast sagen, wie die Geier, in diese Gebiete dann einfielen, um dort zu bauen. Und das war dieses Programm der Germanisierung, wie es hieß, was er ganz brutal erklärt hat, die Bevölkerung kann man nicht germanisieren aus dem rassistischen Ansatz des Regimes her, kann man Menschen nicht verändern. Die sind durch die Rasse festgelegt. Also, was ist die Konsequenz? Sie werden vertrieben, genauer gesagt liquidiert, ermordet. Sie werden umgebracht, damit der Boden frei wird. Denn den kann man germanisieren, indem man dort eine entsprechende Bepflanzung anbringt und indem man ihn bebaut mit deutscher Architektur. Und da waren dann wieder die Architekten da, die eben zu Hunderten mit ihren Büros nach Polen und dann auch nach Russland und so weiter gingen und dort riesige Planungen begonnen haben, um große polnische Städte mehr oder weniger auszuradieren. Mhm. Litzmannstadt, eine Stadt mit 700.000 Einwohnern, wo es keinen Deutschen gab, sollte in eine deutsche Stadt verwandelt werden, indem man alles abreißt und dort eine germanisierte Bebauung macht. Dasselbe mit Warschau, eine Millionenstadt entfernt und daraus eine deutsche Stadt machen. Das war die Tätigkeit der Architekten, die dort in diese besetzten Gebiete einfielen. Mhm. Und diese Zusammenhänge habe ich eben auch mal dargestellt.
Ganz, ganz wichtig, denke ich mal. Da haben Sie vorhin gesagt, ab 1990 oder 89, wenn man so will, hat die Wohnungsbauförderung in der Bundesrepublik mehr oder weniger aufgehört. Eigentlich hätte man doch denken können, dass hätte sie gerade nur einfach den Raum wechseln können oder erweitert werden können. Warum hat das aufgehört?
Der soziale Wohnungsbau.
Ja, meine ich als soziale
Förderung. Also die genossenschaftliche Förderung hört auf.
Ja.
Die Genossenschaften werden nicht mehr steuerlich gefördert. Das ist ganz entscheidend. Damit hören das genossenschaftliche Bauen auf und der soziale Wohnungsbau, der hauptsächlich von kommunalen Bauträgern betrieben wird, wird weitgehend ausgefördert. Und das Bauen, die Bauten, werden eben alle gleichgestellt, mehr oder weniger behandelt wie privater Wohnungsbau. Und mit der Wiedervereinigung ist natürlich, hat sich ein riesiger Markt geöffnet, sodass man dieses Problem des Wohnungsmangels zuerst gar nicht richtig wahrgenommen hat. Denn es gab ja den ganzen Osten, da konnte die Bauwirtschaft sich neu entfalten. Und man hat bei diesem Umbau Ost oder Aufbau Ost hieß es zuerst eben unglaublich viel Geld in private Bauträger hineingesteckt, die dann in den nächsten 10 Jahren unglaublich viele Wohnungen im Osten errichtet haben, die dann auch entsprechend verkauft worden sind. Bis man dann gegen Ende der 90er Jahre festgestellt hat, die stehen eigentlich alle leer, weil ein großer Teil der Bevölkerung aus dem Osten, weil dort ja die Wirtschaft abgebaut wurde, in den Westen gegangen ist. Und dann hat man das gesamte Programm umgedreht und hat diese Wohnungen, über 300.000, wieder, wie man sagte, vom Markt genommen. Das heißt, man hat die wieder abgemacht, also Bauten enorm abgerissen, um den Wohnungsmarkt zu reduzieren. Also hier ist mit der Wiedervereinigung die Bauindustrie unglaublich beschäftigt worden, ist auch finanziert worden. Und die Probleme, die kamen dann eben erst so ab den 2010er Jahren mit dem Bankencrash, mit dem Problem, dass die Bauten nicht mehr finanziert werden konnten.
Und heute haben Felsens auf die Füße, aber so richtig.
Na, heute haben wir das Problem, dass eben die Kommunen und auch die Bundesländer ihre Sozialwohnungen abgestoßen haben. Man sagt, das braucht man ja alles nicht, man hat das zu Geld gemacht seit den 90er Jahren. Es gab in Deutschland zwischen 4 und 5 Millionen Sozialwohnungen, die also besonders begünstigt waren, die also günstig für die schwächer verdienende Bevölkerung verwendet werden konnten. Heute haben wir, ich kann Ihnen nicht die genaue Zahl sagen, aber die bewegt sich irgendwo bei zwischen 1,1 und 1,3 oder um 1 Million.
Ja, das heißt
also, das sind Millionen von Wohnungen in den privaten Besitz übergegangen und damit unterliegen sie dem kapitalistischen Markt und deswegen funktioniert unser Wohnungsmarkt nicht mehr. Mhm. Das Gegenbeispiel ist eben, was in Wien passierte. Die Stadt Wien hat in den 20er Jahren, die war unter einer sozialdemokratischen Regierung, die wirklich noch sozial gehandelt hat, hat sie von 1919 bis 1934 ein riesiges soziales Wohnungsprogramm aufgezogen. Und die Wohnungen waren alle im Besitz der Stadt. Das sind sie auch heute,
heute noch. Ne?
Damit
ich, ja,
konnte der Wohnungsmarkt zumindest zu fast über der Hälfte dieser Millionenstadt konnte über Sozialwohnungen gesteuert werden. Und damit haben sie nie diese Probleme wie beispielsweise in München.
Mhm. Ich habe mich mal gefragt, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ich weiß das wohl von Freunden und Bekannten, dass das der größte Wohnungsbesitzer ist letztendlich die Stadt. Und
ja,
das ist, wirkt sich natürlich auch auf die Mieten auf.
Ja, und die Stadt hat das in den 20er Jahren gemacht, was auch in Deutschland damals passierte, dass man die Besitzenden, die also Häuser und Besitz haben, stärker besteuert und dass man diese Steuer, zumindest in Teilen, nur dazu verwendet, um sozialen Wohnungsbau zu schaffen. Und das gibt es nicht mehr. Und diese Form des sozialen Wohnungsbaus hat eben dazu eben dann geführt, dass sie in Wien natürlich auch Wohnungsprobleme haben, aber bei weitem nicht so wie beispielsweise in München.
Verstehe, es ist erhellend einfach, wie Sie das auch in dem Buch darlegen. Und es kommen Aspekte, für mich jedenfalls kamen Aspekte zutage, die ich nie gedacht hätte. Und das ist wirklich sehr erhellend. Als Sie das Buch zusammenstellten, Sie haben ja lange gesagt, Sie hätten lange daran geschrieben, aber letztendlich ist das ja auch ein wesentlicher Teil Ihrer Forschungsarbeit, die Sie gemacht haben. Und trotzdem ist es ja was anderes, wenn man so ein Buch dann fertigstellt und das Ziel hat, es bei einem Verlag dann auch so, wie es ist, dann unterzubringen. Ist Ihnen irgendwo zwischendurch etwas passiert oder aufgefallen, wo Sie, was wirklich neu noch für Sie war?
Oder? Das ist ein kontinuierlicher Lernprozess, der auch nicht abgeschlossen ist. In meinem Handexemplar zu Hause dieses Buches, da habe ich bereits eine Seite gefüllt mit Dingen, die ich jetzt eigentlich noch wieder nachtragen müsste, denn es wird ja unendlich gearbeitet über dieses Thema. Und insofern habe ich also zwar seit den 90er Jahren Material gesammelt, parallel zu den Vorlesungen, und habe das dann in etwa 4 Jahren geschrieben. Aber während dieser Zeit habe ich kontinuierlich mindestens die Hälfte der Zeit damit verbracht, mich in die neue Literatur auch ständig einzulesen, denn es gibt zu allen Fragestellungen oder zu sehr vielen Fragestellungen eben immer wieder Spezialuntersuchungen. Es entstehen zu den einzelnen Punkten, so ob das jetzt Baugesetzgebung ist oder ob es auch technische Entwicklungen ist, ob es die Zeit des Nationalsozialismus ist oder anderes, entstehen ständig Dissertationen. Und das ist natürlich, das sind die tiefen Bohrungen. Doktorarbeiten, da sitzt ja eine Person an einem relativ kleinen, schmalen Thema und arbeitet sich dann jahrelang in so ein Fachgebiet ein. Und wenn man eine solche Überblicksarbeit schreibt, wie ich das hier mache, können Sie ja keine tiefen Bohrungen mehr machen, sondern man lebt eigentlich davon, von der Arbeit, die hier von den Einzelnen gemacht worden ist. Und deswegen muss man natürlich diese ganzen Doktorarbeiten und auch Publikationen, soweit man das überhaupt schafft, auch ständig wieder aufnehmen. Und das ist ein keineswegs abgeschlossener Prozess.
Wo geht's hin in dem Bereich Architektur in Deutschland?
Naja, der Historiker ist ja kein Prophet.
Ich frage es jeden Historiker, der hier ist, trotzdem.
Und ich bin da immer sehr vorsichtig, den Leuchtturm zu spielen. Der Leuchtturm des Historikers ist ja eigentlich nach rückwärts gerichtet. Ja. Und es gibt diesen berühmten Spruch eben, am Fuße des Leuchtturms ist es dunkel. Also er weiß eigentlich relativ wenig über die Gegenwart. Er richtet den Fokus eben in die Vergangenheit. In die Zukunft kann er ihn sowieso nicht richten oder da etwas erhellen. Aber ich verstehe Ihre Frage. Ich habe das ja schon angesprochen. Ich glaube, dass die ökologischen Probleme, an denen eben das Bauwesen zu fast 50% ursächlich beteiligt ist, dazu führen werden und dazu führen müssen, dass sich das Bauen verändert. Und da bin ich jetzt kein Fachmann, aber es sind hier eine Vielzahl von Entwicklungen im Gang, wie man eben einen Beton auch herstellen kann ohne oder mit ganz wenig Zement. Die Zementproduktion ist ja ein ganz großer Faktor für die CO2-Erzeugung. Und es gibt auch eine Umstellung auf Holzbau, beispielsweise auf eine nachwachsende Ressource. Da hat sich ja auch sehr viel geändert, beispielsweise. Als ich Architektur studierte, war Holzbau überhaupt kein Thema. Mhm. Also das hat man vielleicht mal bei einer auf dem Land, wenn man irgendwie so einen Entwurf bekommen hat. Aber wir haben Ausbildung bekommen mit Stahlbeton und Betonbau. Natürlich, Holz war auch kein, zu meiner Zeit, also in den 60er Jahren, als ich gelernt habe, überhaupt kein moderner Baustoff. Mhm. Also, es gab zwar so einige schicke Villen, vielleicht etwas, aber das war Stahl, Glas, Eisen. Das waren die modernen Baustoffe. Das hat sich ja vollkommen geändert. Und da sind wir wieder beim Thema, das konnte sich ändern, weil ein anderes Bewusstsein entstanden ist, aber auch, weil man Baugesetze geändert hat. Man hätte in den 60er Jahren gar nicht so viel mit Holz bauen können, weil die brandpolizeilichen Vorschriften auch ganz anders waren. Da hat man andere Berechnungen, andere Art und Weisen des Herangehens entwickelt, auch die andere Art der Verarbeitung. Da hat sich die Bautechnologie weiterentwickelt. Also da ist etwas in Bewegung. Wie weit das führt, weiß ich nicht, denn das Bauen ist ja ganz stark letztlich doch von den Finanzen bestimmt. Mhm. Und wie weit da der Baumarkt mitzieht in diesen Veränderungen, das wird sich zeigen.
Mhm. Verstehe ich durchaus. Wenn Sie irgendwo zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Zeitstrahl dieser Erde reisen könnten, zu welchem würden Sie reisen wollen in Bezug auf Ihre Architekturprofession?
Ich würde nicht zurück wollen. Ich glaube...
Ja, ich hab nicht die Richtung vorgegeben. Ich habe nur gefragt, in welchen würden Sie reisen? Ich sage ja nicht, dass Sie zurück sollen.
Als Architekt meinen Sie?
Ja.
Ich bin ja kein Architekt, ich bin ein Historiker. Ich habe mich ja nach dem Architekturstudium vom Bauen sehr bald verabschiedet. Ich habe zwar ein paar Häuser gebaut, die zeige ich aber lieber nicht her. Und bin dann ganz in die Geschichte gegangen, weil mir die Auseinandersetzung gerade mit diesen Fragen, wie kommt es zu Formen, was sind die formenden Kräfte, wie entsteht etwas aus der Geschichte heraus, weil mir das viel näher liegt. Ich habe ja so ein Motto von Humboldt über das Buch gesetzt, dass das Entscheidende nicht das fertige Werk ist, sondern die Kräfte, die zu dem Werk hinführen. Das hat mich immer interessiert. Ich hätte auch Droysen zitieren können, den ersten Fundamentalsatz der Historie. Der lautet eben, alles, was existiert, ist etwas historisch Gewordenes. Das hat mich immer eigentlich beschäftigt. Alles, was da ist, wie wir reden, was wir denken, ist historisch geworden. Das ist nicht irgendwie fest. Mhm. Es gibt nichts Festes. Alles ist aus bestimmten Konstellationen, Bedingungen, Kräften heraus entstanden. Und wenn wir uns unterhalten, wenn wir über etwas reden, dann sollten wir mal versuchen, warum ist das unsere Leitidee? Warum führt uns das zu diesen oder jenen Überzeugungen, die wir dann so massiv oder weniger massiv vertreten? Es ist etwas historisch Gewordenes. Die Bedingungen dazu zu verstehen, das hat mich eigentlich immer am meisten angespannt. Und insofern will ich eigentlich nicht zurückgehen, sondern ich möchte weiter versuchen zu verstehen. Naja, wir haben ja in unserem Anfangsgespräch gesagt, Architektur ist etwas, was jeden Menschen von der Wiege bis zur Bahre letztlich begleitet. Es gibt diesen Spruch, dass die meisten Menschen in einem Haus geboren werden, dass die meiste Zeit ihres Lebens in Architektur verbringen, so wie wir hier jetzt, und dass sie auch irgendwann in einem Haus meistens auch sterben. Architektur prägt uns unser ganzes Leben und Räume haben auch eine entsprechende Wirkung. Also das ist schon ein zentrales Thema.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Winfried Nerdinger mein Gesprächspartner. Wir sprachen über sein Buch Architektur in Deutschland im 20. Jahrhundert. Geschichte, Gesellschaft, Funktionen. Es ist ein empfehlenswertes Buch und das durchaus auch für LeserInnen, die sich nicht schwerpunktmäßig für Architektur interessieren. Durch die Begrenzung auf das 20. Jahrhundert wird über Dinge gesprochen, die uns nahe sind und von denen wir schon manches wissen. Es ist Überblick der Architektur der letzten 100 Jahre. Dem Autor gelingt es, Architektur und Städtebau im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen, den wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen über die Zeit darzustellen. Wir bekommen Eindrücke vom baulichen Geschehen, vom Kaiserreich bis zur Neuzeit, und auch die Zeit der Trennung in BRD und DDR bleibt nicht ausgespart. Dieses Buch ist wieder einmal ein Beispiel dafür, was wir mit unserer Sendung meinen, wenn wir sagen, hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen, vielen Dank für das Buch, Ihre Erläuterungen und die Einblicke in Ihre Arbeit. Die Lektüre hat mir viele neue Eindrücke gebracht, Freude gemacht und ich möchte es wirklich unbedingt empfehlen. Es ist 2023 in der Reihe Historische Bibliothek bei C.H. Beck erschienen, sehr gut lesbar, hat viele aussagekräftige Abbildung und ist für jeden, der offen für neues Wissen über eine hohe Kunst ist, eine gute Entscheidung. Im Namen unserer Zuhörerinnen sage ich Ihnen, lieber Herr Nerdinger, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Danke Ihnen für die Einladung.